Deutschlandfunk Interview.
Und zugeschaltet ist uns jetzt der Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim. Schönen guten Tag, Herr Keim.
Tag, Herr Heckmann. Grüße Sie.
Herr Keim, MiG-Kampfflugzeuge für die Ukraine aus polnischen Beständen. Wäre das grundsätzlich eine gute Idee?
Ich glaube, dass die USA so zurückhaltend sind, ist Ausdruck dessen, dass die Regierung Biden ja peinlich darauf bedacht ist, nicht als Kriegspartei aufzutreten. Und auch vor allen Dingen nicht als Kriegspartei in den Augen von Präsident Putin wahrgenommen zu werden und vielleicht noch ein bisschen anders formuliert, ihm auch keinen Anlass zu geben, das zu glauben. Das betrifft die USA und die NATO gleichermaßen. Diese feine Linie versucht die USA zu treffen. Das heißt, es ist offensichtlich kein Problem, nachrichtendienstliche Unterstützung zu bieten, also Informationen weiterzugeben. Es ist offensichtlich kein Problem, ohne groß Aufhebens davon zu machen, Waffen an die Ukraine zu liefern. Aber sozusagen der öffentliche Akt der Verlegung dieser Flugzeuge nach Ramstein unter amerikanische Oberhoheit auf eine amerikanische Basis, dann die Rückverlegung in der Ukraine, da befürchtet die Regierung Biden doch, dass das missverstanden werden könnte und Potenzial zur Eskalation bietet. Und eins muss man, glaube ich, sagen oder nochmal in Erinnerung rufen, dass die Regierung Biden ja angetreten ist mit der Prämisse, Kriege zu beenden, in denen die USA involviert sind, vor dem innenpolitischen Hintergrund der Ermüdung in der amerikanischen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist der Resonanzboden, vor dem das Ganze gelesen wird.
Aber wenn wir das richtig verfolgt haben, Herr Keim, war es ja ursprünglich eine Idee der Amerikaner, dass die Polen MiG-Kampfflugzeuge dann im Austausch dann für amerikanische Maschinen an die Ukraine liefern sollte. Warschau hatte jetzt aber selbst Bedenken, da hineingezogen zu werden, als Kriegspartei zu gelten und schlug deswegen diesen Umweg über die USA vor und über Ramstein. Das will man alles nicht. Also theoretisch eine gute Idee, aber niemand traut sich?
Ja, wie man es dreht und wendet, ist ja, glaube ich, zu offensichtliche Kriegsunterstützung. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn man hinter vorgehaltener Hand, unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder weitgehend im Ausschluss der Öffentlichkeit Waffen liefert und die russische Seite auch so ein bisschen im Unklaren darüber lässt, was da geliefert worden ist. Und so mal genauso haben die USA das ja gemacht. Im Gegensatz zur deutschen Politik, die ja sehr offen damit umgegangen ist, was geliefert wird, wie viel geliefert wird, dann die USA das vergleichsweise diskret erlebt. Vergleichsweise diskret, wie die Franzosen das auch erlebt haben. Und haben die Öffentlichkeit gemieden, genau vor dem Hintergrund, um keinen Anlass zu bieten. Und ich glaube, das war jetzt nur ein Unbehagen über das polnische Vorgehen. Aber das illustriert vielleicht auch einen Dissens innerhalb der westlichen Allianz, wo die Grenze zwischen legitimer Unterstützung der Ukraine und mögliche Provokation der russischen Seite verläuft.
Sie sagen es gerade, mögliche Provokation. Ist der Westen aus Sicht Putins nicht ohnehin schon längst Kriegspartei durch die Waffenlieferungen?
Also da bezieht sich die amerikanische Position ja eigentlich sehr simpel und nachvollziehbar eigentlich auf das Selbstverteidigungsrecht, wie es in der Charta der Vereinten Nationen angelegt ist. Zum Teil macht das die Bundesregierung ja auch. Es ist ein legitimes Recht einer jeden Regierung, eines jeden Landes, sich zu verteidigen und dafür die notwendigen Mittel sich zu besorgen und Unterstützung zu erbitten.
Das sieht Putin aber ein bisschen anders.
Genau, aber tatsächlich sozusagen die Linie kann gegangen werden. Aber tatsächlich alles, was darüber hinausgeht und was das Ganze zu offensichtlich macht und was in einem kontraproduktiven Sinne zur Eskalation dienen könnte, das vermeiden die USA. Und eine weitere Illustration, sie haben in der vergangenen Woche einen Atomwaffentest, also genau genommen einen Raketentest, abgesagt, der in der Sache nichts damit zu tun hatte, mit der Situation in der Ukraine. Aber genau das ist auch eine Illustration, dass sie gesagt haben, wir möchten nicht zur falschen Zeit das falsche Signal geben.
Herr Keim, vor Tagen bereits und immer wieder jetzt die letzten Tage hat die russische Armee angekündigt, das Verteidigungsministerium auch in Moskau, dass die Waffen rund um 6 ukrainische Städte schweigen sollen und dass dann über sogenannte humanitäre Korridore die Zivilbevölkerung die Möglichkeit haben soll, in sicherere Gegenden zu fliehen. Das hört sich menschenfreundlich an, aber ist das möglicherweise ein vergiftetes Angebot, weil es Tür und Tor öffnet, die evakuierten Städte mit Flächenbombardements zu belegen?
In der Tat. Also humanitäre Korridore ist ein ganz schwieriger Begriff, fast ein Euphemismus, würde ich sagen. Weil Sie deuten es hier an, das kommt so humanitär daher. Es führt den Begriff hier sogar im Munde, im Begriff selbst. Und so menschenfreundlich. Und wenn wir mal Revue passieren lassen, was humanitäre Korridore in Krisen und Konflikten der letzten 30 Jahre bedeutet haben, dann sind sie eher genau das Gegenteil gewesen, nämlich nicht humanitär. Da fällt uns allen ein, die humanitären Korridore in Bosnien, die letztlich zur ethnischen Säuberung durch die serbischen Streitkräfte gedient haben. Also die angestammte Bevölkerung wurde aus ihren Siedlungsgebieten herausgeführt, ich würde sagen vertrieben. Und das zweite klassische Beispiel, oder was uns vor Augen steht, ist die humanitären Korridore in Syrien. Da haben wir sogar eine russische Beteiligung, wo genau dasselbe passiert. Eine humanitär inspirierte oder deklarierte Operation führte dann dazu, dass die nicht hier keine ethnische Säuberung, aber politische Säuberung durchgeführt worden. Und letztlich nach Ende dieser humanitären Korridore mit größter Brutalität die verbleibenden Siedlungsgebiete bombardiert worden.
Man könnte Grozny ergänzen, 1999. Wir kennen auch die Bilder der Stadt. Wir kennen auch die Bilder aus Aleppo natürlich, 2016. Droht genau. Charkiw, Mariupol, Kiew das gleiche Schicksal möglicherweise? Wäre das Putin zuzutrauen mitten in Europa?
Also zuzutrauen wäre es ihm mit Sicherheit. Mein Punkt ist auch nicht, oder ich kann es nicht beweisen, dass diese Überlegung oder dieses Kalkül jetzt wieder dahinter steht. Ich würde das nur als Merkposten formulieren wollen, nicht auf jede russische Offerte von westlicher Seite so begierig anzuspringen und anzubeißen, aus einem nachvollziehbaren humanitären Impetus. Weil tatsächlich kann man das Argument machen, humanitäre Korridore sind Mittel zur Vertreibung, sind Mittel zur massiven Bombardierung von Siedlungsgebieten. Sie sind eine Handschrift der russischen Militärpolitik in Syrien gewesen. Von daher, losgelöst von den Details, die wir jetzt in diesen 6, 7 Städten sehen werden, ist größte Wachsamkeit geboten, was damit wirklich intendiert ist und wie das Ganze umgesetzt wird.
Wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden, Herr Keim. Trotzdem die letzte Frage. Moskau gibt das Signal, man wolle verhandeln. Nicht der Sturz der Regierung sei das Ziel. Ist das, wie ernst muss man das nehmen?
Ob man es ernst nimmt, kann ich nicht sagen. Ich finde das Erfreuliche daran, dass die russische Position nicht mehr so maximal ist, wie sie das noch vor einer Woche war. Sie nennen den entscheidenden Punkt. Der Sturz der Regierung Selenskyj ist nicht mehr im Mittelpunkt. Und dementsprechend gibt es irgendetwas, mit dem die internationale Diplomatie arbeiten kann.
Der Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Keim, ich danke Ihnen für Ihre Expertise.
Sehr gerne.